Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Bomben auf Libyen. In Brüssel streiten sich die Alliierten darüber, wer das Kommando über die Militäraktion hat. Und wir fragen, ob das Ziel wirklich ist, die Zivilisten zu schützen oder eben doch Gaddafi zu stürzen.
That gulf is going to play out over the next days and Gaddafi will try and drive a wedge between those positions.
Der Graben zwischen diesen Positionen werde sich in den nächsten Tagen vertiefen und Gaddafi setze alles daran, einen Keil zwischen seine Gegner zu treiben. Das sagt unser Experte vom britischen Verteidigungs-Think-Tank Royal United Services Institute. Dann verwirrende Wolken. Aus dem AKW in Fukushima steigt grauer Rauch auf. Derweil kämpfen Hunderttausende von Erdbebenopfern noch immer ums Überleben, darunter viele Kinder.
Die haben natürlich geweint und geschrien und wollten in den Arm genommen werden. Die kamen kaum zur Ruhe. Die sind natürlich sehr stark traumatisiert.
Schwester Celina vom Kinderheim im Katastrophengebiet. Und schließlich tiefe Gräben. In Basel-Land wird gewählt, je nach Region ganz unterschiedlich. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und jetzt Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Der Krieg in Libyen hat verschiedene diplomatische Aktivitäten ausgelöst. Die NATO-Staaten streiten darüber, ob sie die Führung und Koordination der Militäreinsätze übernehmen sollen. Und die EU-Außenminister beschlossen, die Sanktionen gegen Libyen auszuweiten. Die Bankkonten von 9 Firmen werden gesperrt. Zudem gilt für weitere Mitglieder des Gaddafi-Regimes ein Einreiseverbot und auch deren Konten in der EU werden blockiert. In Kairo hat der Generalsekretär der Arabischen Liga seine Unterstützung für die Militäraktion gegen Libyen bekräftigt, nachdem er sich anfänglich skeptisch dazu geäußert hatte. Aus Libyen selbst wurden Kämpfe um die Stadt Misrata gemeldet. Bei Angriffen von Gaddafis Truppen sollen mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen sein, berichteten Nachrichtenagenturen. In Jemen wenden sich immer mehr Funktionsträger von Präsident Saleh ab. Mehrere Botschafter, darunter jene in Saudi-Arabien und in Kuwait, haben ihren Rücktritt erklärt. Das meldet der Nachrichtensender Al Arabiya. Auch ein wichtiger General, ein Halbbruder des Präsidenten, soll sich den Demonstranten angeschlossen haben. Zudem hätten Dutzende Offiziere und Beamte des Innenministeriums den Dienst quittiert. Verschiedene Botschafter Jemens in europäischen Hauptstädten forderten ihren Präsidenten zum Rücktritt auf, wie der jemenitische Botschafter in Frankreich erklärte. Auch nach Ansicht von Frankreichs Außenminister Juppé ist ein Rücktritt von Saleh unausweichlich. Im Süden von Syrien haben Zehntausende an einer Trauerfeier für 5 Demonstranten teilgenommen, die bei Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei getötet worden waren. Nachrichtenagenturen berichteten, die Polizei habe die Teilnehmer mit Schlagstöcken auseinandergetrieben und mehrere Personen festgenommen. In Syrien wächst seit einigen Tagen der öffentliche Protest gegen die Regierung von Präsident Assad. Die Demonstranten werfen ihm unter anderem vor, er sei korrupt. Auch 10 Tage nach dem verheerenden Erdbeben bleibt die Lage im Katastrophen-AKW Fukushima kritisch. Nach ersten Erfolgen am Wochenende ist heute erneut Rauch und Dampf aus den beschädigten Blöcken 2 und 3 ausgetreten. Warum, bleibt unklar. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete, die AKW-Betreiberfirma TEPCO habe deshalb einige Arbeiter vorübergehend abgezogen. Die Reaktorblöcke wurden auch heute wieder stundenlang mit Wasserwerfern besprüht. Inzwischen ist bekannt geworden, dass die AKW-Betreiber vor dem Erdbeben regelmäßige Kontrollen am Atomkraftwerk Fukushima unterlassen hatten. Derweil mehren sich Meldungen über verstrahltes Wasser und Lebensmittel. Für mehrere Bezirke verhängte die Regierung deshalb ein Lieferverbot für Milch und Gemüse. Wegen der eskalierenden Gewalt in der westafrikanischen Elfenbeinküste versuchen laut UNO-Schätzungen etwa 300.000 Menschen aus der Wirtschaftsmetropole Abidjan ins Landesinnere zu fliehen. Die Hafenstadt ist eines der Zentren der Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern von Ex-Präsident Gbagbo und denjenigen des gewählten Präsidenten Alassane Ouattara. Ein Ende der Gewalt ist nicht in Sicht. Seit Beginn des Konfliktes sind bereits mehr als 400 Menschen getötet worden. Ouattara-Anhänger haben offenbar eine weitere Stadt unter ihre Kontrolle gebracht, im Westen des Landes. Die Schweizer Pilotengewerkschaft Aeropairs hat die Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag mit der Fluggesellschaft Swiss für gescheitert erklärt. Trotz monatelanger Verhandlungen konnten sich die beiden Seiten nicht einigen. Ab April droht nun der vertragslose Zustand, womit die Piloten nicht mehr an ein Streikverbot gebunden wären. Die Swiss reagierte mit Bedauern und Unverständnis, zeigte sich aber weiterhin gesprächsbereit. Die 900 Swiss-Piloten fordern höhere Löhne, besser geplante Erholungszeiten und mehr Personal. In der Schweiz hat die Polizei 2010 weniger Straftaten registriert als im Vorjahr, und zwar 2%. Rückläufig waren unter anderem die Gewalt- und Sexualstraftaten. Markant zurückgegangen ist auch die Zahl der Jugendlichen, die einer Straftat beschuldigt wurden, und zwar um 8%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Sie wurden meist wegen geringfügiger Straftaten wie Sachbeschädigung und Ladendiebstahl registriert. Zugenommen haben hingegen Verstöße gegen das Betäubungsmittel und das Ausländergesetz um 4 bzw. 7%. Die Jungsozialisten haben bei der Bundeskanzlei ihre Volksinitiative 1 zu 12 eingereicht. Die Initiative verlangt, dass Manager nicht mehr als 12-mal so viel verdienen wie ihre Angestellten mit dem tiefsten Einkommen. Die Juso haben nach eigenen Angaben 130.000 Unterschriften gesammelt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.224 Punkten plus 2,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.041 Punkten plus 1,5%. Der Euro wird zu 1.2871 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,59 Rappen. Das Wetter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz sonnig, nur im Südtessin hat es am Morgen einzelne Hochnebelfelder. Die Temperatur steigt im Norden mit schwacher Brise auf rund 14 Grad, im Tessin und im Wallis gibt es bis 17 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es sonnig und es wird noch wärmer. Im Norden steigt die Temperatur auf 16 bis 19 Grad, im Süden auf rund 20 Grad an.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Keine Entwarnung. Beim AKW Fukushima bleibt die Lage gefährlich unübersichtlich. Und Überleben im Trümmermeer. Ein Gespräch mit Schwester Celina, die im Norden Japans ein Kinderheim leitet. Dann leichte Verunsicherung. Weshalb Schwellenländer wie China oder Brasilien trotzdem nicht auf Atomenergie verzichten wollen. Düstere Zukunft. Die öffentlichen Angestellten im amerikanischen Rhode Island fürchten um ihre Altersvorsorge und schließlich Wahlkampf in Basel-Land, ein Halbkanton in der Identitätskrise. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Zuerst aber zu Libyen. Lange hatte die Anti-Gaddafi-Koalition mit sich gerungen, bis sie sich zum Handeln entschloss. Jetzt, nach der ersten Welle der Luftangriffe, ist sich die Koalition in einem Punkt einig. Aus militärischer Sicht sei die Operation in Libyen ein Erfolg. Uneinig ist man sich hingegen in der Frage, wer die Führung und Koordination der weiteren Einsätze übernehmen soll. Die NATO-Mitglieder beraten heute in Brüssel über die Rolle des Militärbündnisses und auch hier herrscht Uneinigkeit. Fredrik Steiger.
Die Anti-Gaddafi-Koalition bezeichnet die bisherigen Angriffe auf das libysche Regime als sehr erfolgreich.
We judge these strikes to have been very effective in significantly degrading the regime's air defense capability.
Die Fliegerabwehr sei weitgehend zerstört, sagt US-Vizeadmiral William Gordney. Der kurz bevorstehende Sturm auf Benghazi habe verhindert werden können. Doch in starkem Kontrast zu diesen militärischen Erfolgen steht der heftige politische Zwist. Noch immer ist man sich nämlich uneinig, wer denn eigentlich die Großoperation leiten soll. Und das wird immer wichtiger, je länger das Ganze dauert und je mehr Länder sich daran beteiligen. Bisher fanden Amerikaner, Franzosen und Briten noch nicht mal einen gemeinsamen Namen für ihre Libyen-Aktion. De facto führen zurzeit die USA-Regie, lose koordiniert mit den Franzosen und Briten, und das von mehreren Einsatzzentralen aus. Washington gäbe aber die Kommandoführung aus politischen Gründen gerne bald ab. Die Franzosen hingegen streben sie unbedingt an. Logisch wäre, wenn die NATO die Leitung übernehme. Sie besitzt genau die für die Koordination und Führung internationaler Militäreinsätze notwendigen Fähigkeiten und Erfahrungen. Doch die NATO ist zerstritten. Viele NATO-Staaten sind gegen den französischen Führungsanspruch. Wichtige Mitglieder der Allianz, wie Deutschland und die Türkei, stehen dem Militäreinsatz in Libyen ohnehin skeptisch gegenüber. Unbestritten ist einzig, dass die NATO sich bei der militärischen Durchsetzung des Waffenembargos und bei der militärischen Absicherung von humanitären Aktionen, etwa Evakuierungen, beteiligen soll. Seit Tagen jagen sich am NATO-Sitz in Brüssel politische Krisensitzungen über die Rolle der NATO. Eine entscheidende ist zurzeit im Gang. Das Ganze wird erst recht schwierig, weil ein zentrales Problem hinzukommt. Einige der Luftschläge haben nämlich das UNO-Mandat für den Militäreinsatz zumindest geritzt. Und gestern lehnten sich westliche Politiker weit aus dem Fenster, als sie indirekt ein Ende des Gaddafi-Regimes forderten. Inzwischen krebst man zurück. Der Sprecher des französischen Verteidigungsministeriums, Laurent Tessier, betonte heute:
«Avec un seul objectif, qui est de protéger les populations civiles.»
Sämtliche Operationen dienten allein dazu, die Zivilbevölkerung zu schützen. Noch deutlicher distanzierte sich der britische Verteidigungsminister Liam Fox von ehrgeizigeren Zielen.
This is not an invasion. This is not regime change.
Es gehe hier nicht um eine Invasion und nicht um einen Regimewechsel. Die Libyer müssen ihre Zukunft selber bestimmen.
The Libyan people made it very clear that they want to achieve a change.
Liam Fox, der britische Verteidigungsminister, im Bericht von Fredrik Steiger. Die kriegsführenden Staaten sind sich also in vielem uneins. Dazu kommt die zunehmende Kritik aus den arabischen Ländern. Wie geht die Anti-Gaddafi-Koalition mit dieser Situation um? Echo-Redaktorin Isabel Jacobi hat mit Shashank Joshi gesprochen. Er ist Analytiker für den britischen Verteidigungs-Think-Tank Royal United Services Institute. Sie hat Joshi als erstes gefragt, für wie erfolgreich denn er den bisherigen Verlauf des Krieges hält.
Well, militarily speaking, it's been extremely successful. It's degraded Colonel Gaddafi's air defenses. It's hit some of his armored columns in the east.
Militärisch gesehen sehr erfolgreich. Er hat Gaddafis Luftabwehr zurückgebunden, einige seiner Truppen im Osten getroffen und ihn dazu gezwungen, sich aus einigen Städten zurückzuziehen. Politisch sieht's anders aus. Die Unterstützung für die Militäraktion sinkt, nicht nur bei den arabischen Staaten. Wir haben auch gesehen, dass die USA eine andere Position haben als die Europäer. Frankreich und Großbritannien sprechen von einem Regimewechsel als Endziel. Die USA interpretieren das Mandat enger und wollen nur Zivilisten schützen. Gaddafi wird nun versuchen, einen Keil zwischen diese beiden Lager zu treiben.
Gaddafi hat letzte Nacht auch Zivilisten als Schutzschilder missbraucht, zum Beispiel in der umkämpften Stadt Misrata. Da hat Gaddafi ein ziemlich mächtiges Instrument an der Hand, dem schwer beizukommen ist.
He certainly does. And in fact, using human shields is a twin strategy. On the one hand,
das hat er auf jeden Fall. Mit menschlichen Schutzschilden verfolgt er eine zweigleisige Strategie. Einerseits will er, dass es zivile Opfer der Luftangriffe gibt. Das würde die öffentliche Meinung in Libyen und im Rest der arabischen Welt gegen die ausländischen Angreifer drehen. Und es würde ihm andererseits dabei helfen, die von der Aktion überzeugteren Mächte und die weniger überzeugten auseinanderzutreiben. Großbritannien und Frankreich mögen eine gewisse Zahl ziviler Opfer in Kauf nehmen, aber Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate kaum. Das könnte die Koalition sprengen und Gaddafi viel mehr Zeit verschaffen. Ich glaube, dass das eine wohlüberlegte Strategie ist.
Sie haben es vorhin erwähnt, die Koalition der Willigen ist in sich uneinig, ja zerstritten. Unterhöhlt das die Aktion nicht vollkommen?
Well, not totally undermining it, because of course the military action continues. But what I would perhaps take issue with is describing this as a coalition of the willing.
Nicht vollkommen, denn die militärischen Operationen werden schon weitergehen. Aber ich bezweifle, dass das noch eine Koalition der Willigen ist. Ich würde eher von einer Koalition der Ambivalenten sprechen. Die beteiligten Staaten haben alle ihre Unterstützung zugesagt, aber in unterschiedlichem Maß und zu unterschiedlichen Bedingungen. Die USA verlangten, dass sie zum Teil ein arabisches Gesicht hat. Aber wir haben kein einziges arabisches Flugzeug in Aktion gesehen. Sobald es erste Opfer gibt, werden es die üblichen Verdächtigen, die transatlantischen Länder sein, die den Großteil der Verantwortung zu tragen haben. Und das könnte die Aktion unterhöhlen, wenn nicht jetzt, dann später.
Was sind denn militärisch die nächsten Ziele der Koalition, zum Beispiel der Briten?
Aus britischer Sicht gehe ich davon aus, dass sie sich, nachdem sie Gaddafis Flugabwehr zerstört haben, in den nächsten Tagen darauf konzentrieren, ihre Überlegenheit in der Luft auszunutzen. Das heißt, sie werden versuchen, Gaddafis Bodentruppen und seine langfristigen militärischen Möglichkeiten zu schwächen. Mit dem Ziel, dass er in einigen Wochen keinen so großen militärischen Vorteil mehr gegenüber den Aufständischen hat. Mittelfristig hoffen sie, dass die Attacken so viel Vorteile bringen, dass sie Städte zurückerobern können und es vielleicht sogar schaffen, weiter gegen Westen vorzustoßen. Das langfristige Ziel wäre dann, dass die Einheimischen selbst Gaddafi stürzen oder, wenn das nicht geschieht, dass das Regime in sich zusammenfällt. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht den Eindruck, dass die Briten eine schlüssige Strategie haben.
Sie sagen also, das eigentliche Ziel der Koalition ist, dass die Aufständischen selbst gegen Gaddafi kämpfen. Werden die Aufständischen denn auch aufgerüstet?
Well, this is all speculation, but there are suggestions that the Egyptians are arming the rebels.
Es gibt Spekulationen, dass die Ägypter den Aufständischen Waffen liefern. Die bestreiten das zwar, aber es wäre plausibel. Sie haben die Ressourcen und das Motiv, das zu tun. Denn auch wenn sie sich bei der UNO-Resolution zum Eingreifen in Libyen der Stimme enthielten und ankündigten, sie würden nicht militärisch eingreifen, haben sie nichts übrig für Gaddafi und kein Interesse daran, dass er an der Macht bleibt. Aber entscheidend werden möglicherweise nicht kleine Waffen, sondern schwere Geschütze, Panzer, Flugabwehrkanonen und Ähnliches. Und ob Ägypten in der Lage ist, das zu liefern, ist alles andere als klar.
And it's far from clear whether even Egypt has it within its means to go that far.
Wie auch immer, Sie gehen davon aus, dass die Ziele ziemlich schwer zu erreichen sein werden, der Koalition.
I'm suggesting it's a real gamble and there's a very good chance it will not reach its goal. Yes, because with the pattern.
Ich glaube, es ist eine Lotterie und ja, ich glaube, es ist gut möglich, dass das Ziel nicht erreicht wird. In der Vergangenheit haben Staaten in vergleichbaren Situationen immer wieder gesagt, wir werden das in ein paar Tagen erledigt haben und das Regime wird fallen. Doch die Geschichte zeigt uns, dass sich widerspenstige Diktaturen eingekesselt in ihre Hauptstädte, aber mit Geld aus dem Verkauf von geschmuggeltem Öl und einer gewissen Unterstützung durch ihre Sicherheitskräfte sehr viel länger halten können, als sich westliche Mächte das vorstellen können.
Das waren Einschätzungen des Sicherheitsanalytikers Shashank Joshi. Auch heute der Blick nach Japan. Die Lage im Atomkraftwerk Fukushima ist stabil, aber angespannt. Fortschritte gab es heute bei der Stromversorgung, doch zeitweise mussten die Arbeiten unterbrochen werden, weil Rauch und Dampf aus zwei beschädigten Reaktoren aufstiegen. Die Einzelheiten von Wissenschaftsredaktorin Odette Frey.
Kleine Fortschritte, aber noch immer große Sorgen. Das ist die Situation heute Abend im Kraftwerk Fukushima. Neben ernsten Gesichtern und Worten von Behörden sowie internationalen Organisationen klang heute auch leichter Optimismus an. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur IAEA sagte heute Morgen, er zweifle nicht daran, dass Japan die Krise überwinden werde. Auch die US-amerikanische Atomsicherheitsbehörde, die in engem Kontakt steht mit der japanischen Regierung, sieht Zeichen für eine Stabilisierung. So gab es heute Fortschritte bei der Stromversorgung bei Reaktor 4, zu dem nun auch ein Stromkabel gelegt werden konnte. 5 von 6 Reaktoren verfügen nun also wieder über einen Stromzugang. Zumindest in 2 Reaktoren, es handelt sich um die Reaktoren 5 und 6, läuft auch die Kühlung wieder. Sie gelten seit gestern als unkritisch und stehen etwas abseits von den anderen schwer beschädigten Reaktoren. Bei diesen schwer beschädigten Reaktoren 1 bis 4 mussten die Arbeiten heute zeitweise unterbrochen werden, weil Rauch bzw. Dampf aus 2 Reaktoren aufgestiegen ist. Etwa um 8 Uhr Schweizer Zeit stieg der weißgräuliche Rauch von der Südostecke des Dachs von Reaktor 3 auf. Aus der Ecke also, wo die Brennstäbe im Abkühlbecken gelagert werden. Was sich dort ereignet hat, ist völlig unklar. Der Rauch, so TEPCO, der Betreiber des AKWs, sei bald darauf von alleine wieder zurückgegangen. Der Regierungssprecher sagte, in dem Reaktor seien viele verschiedene Objekte, von denen der Rauch ausgegangen sein könnte. Er müsse nicht von den Brennstäben stammen. Der Regierungssprecher sagte auch, die Strahlungswerte hätten sich nach der Explosion kaum erhöht. Was den Rauch ausgelöst hat, ist unklar und wird derzeit untersucht. Der Vorfall zeigt, dass es noch immer sehr schwer zu sein scheint, nur schon herauszufinden, was sich in den beschädigten Reaktoren genau abspielt. Die Bedingungen, unter denen die Arbeiter, Soldaten und Feuerwehrleute auf dem Gelände arbeiten, sind noch immer äußerst belastend. Ein Feuerwehrmann erzählte heute im japanischen Fernsehen, dass das Gelände derart voller Schutt sei, dass sie Mühe hätten, mit ihren Fahrzeugen zu manövrieren. Um die Schläuche zu verlegen, müssen sie ihre bleigeschützten Fahrzeuge daher immer wieder verlassen und seien dann der Strahlung ausgesetzt. Inzwischen bemüht sich die japanische Regierung um Transparenz. So werden etwa regelmäßig Strahlungswerte für verschiedene Orte auf der Website des Wissenschaftsministeriums veröffentlicht. Die Sorge bei den Menschen scheint nichtsdestotrotz zuzunehmen. Immer mehr Menschen würden sich auf Strahlung untersuchen lassen wollen, meldet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Eine leichte Entspannung könnte das Wetter bringen. Morgen Mittag sollen die Winde drehen, die Radioaktivität würde dann vermehrt wieder Richtung Meer getrieben.
Odette Frey. Nördlich von Fukushima in den Erdbeben- und Tsunami-Gebieten bleibt die Lage der Menschen verzweifelt. Hunderttausende leben zusammengepfercht in Notunterkünften, viele frieren, andere haben kaum etwas zu essen. Besonders schwierig ist die Situation jener Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Ein paar wenige von ihnen kommen nun in die Obhut von Celina Mauer. Die deutsche Franziskanerschwester leitet ein Kinderheim in Ichinkoseki, in dem 60 Mädchen und Knaben von 2 bis 18 Jahren betreut werden. Die meisten stammen aus schwierigen Familienverhältnissen. Ich habe Schwester Celina gefragt, wie denn diese Kinder auf das schwere Erdbeben reagiert hätten.
Die haben natürlich ganz verschieden und auch ganz verschieden intensiv dieses Erdbeben erlebt. Vor allem die Kleinkinder, die haben natürlich geweint und geschrien und wollten in den Arm genommen werden. Die kamen kaum zur Ruhe, die sind natürlich sehr stark traumatisiert. Aber auch die Jugendlichen haben natürlich ihre Ängste und Nöte. Nicht nur um sich selber, sondern dann geht es auch um die Familie, um ihre Freunde. Das sind alles so Dinge, die immer noch, auch wenn wir jetzt wieder zurück im Heim sind, immer noch umgehen und auch noch nicht ganz aufgearbeitet sind.
Wie stark ist denn überhaupt Ihr Kinderheim beschädigt?
Wir haben fast in jedem Raum Risse in den Wänden. Die Fußböden sind aufgeplatzt, die Deckplatten sind heruntergefallen, Fenster sind ja durch den Druck der Erdbeben auch geplatzt und zerstört worden. Also es war ein ziemliches Durcheinander und erst jetzt so nach den Nachbeben merkt man, wie groß die Schäden an den Wänden, an den Kacheln und so weiter sind.
Zwischendurch mussten Sie ja das Kinderheim verlassen, sind in eine Turnhalle geflüchtet. Was ist denn der Grund, dass Sie dort nicht bleiben konnten?
Es war einfach so kalt, dass wir einfach gesagt haben, das können wir den Kindern auch nicht mehr auf die Dauer antun. Und die Kinder hatten den Wunsch, wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückzukehren, auch wenn es noch kalt ist, auch wenn noch nicht alles in Ordnung ist, auch wenn es gefährlich ist. Und dem haben wir nachgegeben.
Woran fehlt es denn am meisten? Sind das Nahrungsmittel? Sind das Medikamente?
In der vergangenen Woche hatten wir ziemliche Probleme mit dem Wasser. Das hat sich alles gut geklärt. Leider ist der Heizofen durch das Erdbeben gestört. Und da müssen wir diese Woche einfach nochmal sehen, dass der nochmal repariert wird und dass dann auch die einzelnen Zimmer warm werden.
Die japanischen Behörden haben Sie gebeten, noch mehr Kinder aufzunehmen. Können Sie denn das leisten?
Wir wollen mit anderen Kinderheimen kooperieren und zusammenarbeiten. Und so gut es geht, wollen wir auch gerade in unserer so schwer getroffenen Region helfen, wo wir helfen können.
Die Behörden bitten Sie um Hilfe. Kriegen Sie denn auch Hilfe von den Behörden?
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite stockt vieles. Es ist vieles unterwegs, aber es ist kein Benzin da, es ist kein Heizöl da. Dadurch stocken viele Transporte. Und ich denke, es wird diese Woche noch dauern, sodass wir zum nächsten Wochenende hin ja wieder den gewohnten Lebenslauf nehmen können.
Ihr Ort liegt ungefähr 150 Kilometer weiter nördlich von Fukushima. Beunruhigt Sie das auch, diese Wolke, diese drohende Verseuchung durch Radioaktivität?
Wir beobachten das über die Zeitungen, über das Fernsehen sehr stark. Und ich sehe das natürlich auch mit Sorge. Aber uns wird gesagt, dass wir als Präfektur noch keine Sorge haben brauchen. Die Werte liegen noch unter der Gefahrenzone. Und es ist so, dass wir als Heim auch nicht eigene Unternehmungen machen können. Wir sind an das Jugendamt gebunden. Wir sind an die Weisung der Stadt bzw. an die Weisung der Präfektur gebunden.
Können Sie uns schildern, was das für ein Tag war heute bei Ihnen? Wie hat der sich entwickelt?
Ja, heute ist in Japan eigentlich ein Feiertag, ein Nationalfeiertag. Und zwar gedenkt man besonders der Verstorbenen durch den Friedhofsgang. Und wenn Sie heute hier in dieser Region zum Friedhof gehen würden, würden Sie auf einen Trümmerhaufen treffen. Alles ist zerstört. Aber ich denke, das ist im Grunde genommen auch ein Zeichen, dass die Menschen im Herzen beten für die vielen Verstorbenen, für die vielen Opfer, für die vielen Vermissten, die bei dieser Naturkatastrophe ums Leben gekommen sind.
Das war die Franziskanerschwester Celina Mauer vom Kinderheim in Ichinoseki, einem Heim, das übrigens vor 50 Jahren von der Bethlehem-Mission in Immensee gegründet wurde. Es ist 18.27 Uhr, Sie hören Echo der Zeit. Und mit der Atomdiskussion in den Schwellenländern, dem Pleitegeier über Rhode Island und dem Wahlkampf in Baselland geht es hier weiter. Mit der Katastrophe in Japan hat die Renaissance der Kernenergie einen herben Rückschlag erlitten. Vor allem in den Industrieländern wird wieder heftig über die Sicherheit von Atomreaktoren gestritten. Alte Atommeiler werden gar vom Netz genommen, wenn auch nur vorübergehend. Doch wie sieht es in den Schwellenländern aus, in jenen Ländern also, die wirtschaftlich aufholen wollen und deshalb auf viel und vor allem billige Energie angewiesen sind? Wir haben unsere Korrespondenten gefragt, wie in ihren Berichtsländern die Risiken der Atomenergie diskutiert werden. Und hier sind sie, die Antworten aus China, Osteuropa und Südamerika.
Zwei sind in Argentinien am Netz, zwei in Brasilien. Das älteste brasilianische AKW ist ein Pannenmeiler. Wegen den häufigen Störfällen musste die Anlage Angra 1 ständig runter und wieder hochgefahren werden. So ist der Meiler im Volksmund zu seiner Bezeichnung Vagalumi gekommen, Glühwürmchen. Brasilien will in der Zukunft mindestens 4 neue AKWs bauen, Argentinien weitere 2. Im Mittelpunkt des Interesses stehen aber jene 2 Meiler, die gerade gebaut werden. Argentinien und Brasilien stellen eigentliche Ladenhüter auf. In beiden Fällen handelt es sich um Atomkraftwerke mit deutscher Technologie, welche die beiden Länder schon in den 80er Jahren bestellt hatten und geliefert bekamen. Aber dann machten schwächelnde Staatsfinanzen die Energieplanung zur Makulatur. Argentinien und Brasilien entschlossen sich, die AKWs in ihre Einzelteile zu zerlegen, in Plastik einzuschweißen und alles in Holzkisten zu lagern, über ein Vierteljahrhundert lang. Jetzt zwingt die Stromknappheit, das Material auszupacken und zusammenzusetzen. Beide AKWs sind im Endausbau. Atucha 2 in Argentinien soll schon in wenigen Monaten ans Netz, Angra 3 in Brasilien 2016. So kommen die größten 2 südamerikanischen Länder zwar zu neuen AKWs, aber auch zu technologisch veralteten Anlagen auf dem Stand der 70er Jahre. Beide können nur teilweise nachgerüstet werden. Bedenken hinsichtlich der Reaktorsicherheit haben argentinische Medien geäußert. Für die brasilianische Öffentlichkeit ist es kein Thema. Aus Südamerika, Ulrich Achermann.
Osteuropa setzt auf Atomkraft. Sie scheint am besten geeignet, um die Abhängigkeit von russischer Energie zu reduzieren und die scharfen Klimaauflagen zu erfüllen. Noch nutzen die Osteuropäer mehrheitlich fossile Energie wie Kohle, was viel CO2 verursacht, oder sie sind auf russisches Gas und Öl angewiesen. Die Kernkraft soll nun Entlastung bringen, das zeigen die vielen AKW-Neubau- und Erweiterungsprojekte. Besonders ambitioniert ist Bulgarien. Für 6 Milliarden Dollar wird derzeit in Belene an der Donau ein neues Atomkraftwerk gebaut. Ausgerechnet in Belene, mitten in einem Erdbebengebiet. Vor 2 Jahren gab es hier ein Beben der Stärke 5,3. Trotzdem stehen die Politik und eine Mehrheit der Bevölkerung klar hinter dem Kraftwerksbau, der bis 2016 vollendet sein soll. Auch in Tschechien ist die Atomenergie unbestritten. Das störungsanfällige Kraftwerk Temelin, das seit Jahren die österreichischen Nachbarn in Atem hält, soll sogar noch ausgebaut werden. Eine Erweiterung planen auch Rumänien und Ungarn mit ihren AKWs. Und erstmals seit Jahrzehnten denkt auch das bisher nuklearfreie Polen über ein Atomkraftwerk nach. In Polen war Kernenergie nach der Katastrophe von Tschernobyl lange verpönt. Doch jetzt, da Polen aus Klimaschutzgründen von der Kohle loskommen muss, steht die Kernkraft als Alternative im Vordergrund. Geht es nach dem Willen der Regierung, soll das erste polnische Kraftwerk 2020 ans Netz. Atomkraft ist in Mode in Osteuropa und vorerst sieht es nicht danach aus, dass die Katastrophe in Japan einen Meinungsumschwung herbeiführen könnte. Mark Lehmann, Prag.
Heute vor genau einer Woche hat Chinas Volkskongress den neuen Fünfjahresplan abgesegnet. Unter anderem fordert diese, in China bis 2015 Dutzende von neuen AKWs zu bauen. Doch nur zwei Tage später, letzten Mittwoch, folgte die Kehrtwende. Auch die Pekinger Regierung konnte sich den Folgen der Katastrophe in Japan nicht länger entziehen. Jetzt sind alle AKW-Pläne zwecks Sicherheitsüberprüfung auf Eis gelegt und bei den bereits bestehenden Baustellen ist die Arbeit mindestens vorübergehend eingestellt. Also immerhin bei 24 Reaktorbauprojekten. Bereits in Betrieb hat China bisher 13 Reaktoren mit einer Gesamtleistung von 10,8 Gigawatt. Das sind 2% vom jährlichen Energieverbrauch. Nach Verwirklichung der bisherigen Pläne würde dieser Anteil auf gut 4% ansteigen. Dass er nicht bereits jetzt wesentlich größer ist, liegt daran, dass AKWs auch in China stark umstritten sind. Zwar gibt es hier keine öffentliche Debatte, aber die Führungsspitze, die diese intern führt, ist in der AKW-Frage tief gespalten. Von den rund 120 mächtigsten Genossen in der Partei sind mehr als 100 von der Ausbildung her Ingenieure. Und viele von ihnen finden, dass Sicherheitsprobleme und die Endlagerfrage auch in China nicht wirklich gelöst seien. Darum kündigt China zwar seit Jahren immer wieder hochtrabende AKW-Pläne an, verwirklicht davon aber stets nur einen kleinen Teil. Urs Morf, Osaka.
Amerika muss sparen und das sorgt für viel Unruhe in Wisconsin, Ohio, Indiana und vielen anderen US-Bundesstaaten. Über manch eine Gemeinde hängen die Pensionsfonds des öffentlichen Dienstes wie ein großer schwarzer Schatten, denn sie sind wegen der Krise massiv unterfinanziert. Das ist möglich, weil die Pensionsfonds in Amerika nur unverbindliche Versprechen in guten Zeiten sind. Eine gesetzliche Finanzierung ist nicht vorgeschrieben. Nun droht den Angestellten des öffentlichen Dienstes im Extremfall sogar eine Streichung ihrer Pensionen. USA-Korrespondent Peter Vögeli besuchte eine marode Gemeinde in Rhode Island.
Eine stolze Vergangenheit und eine vielversprechende Zukunft, das stand bislang auf dem Ortsschild von Central Falls in Rhode Island. Nun steht auf dem neu beklebten Ortsschild nur noch eine stolze Vergangenheit. Kein Wunder, denn die Zukunft ist alles andere als vielversprechend. Der Staat Rhode Island hat dem Bürgermeister von Central Falls die Schlüssel und den Dienstwagen abgenommen, weil die Stadt pleite ist und hat einen Zwangsverwalter eingesetzt, den Rechtsanwalt und früheren Richter Bob Flanders.
They're basically insolvent and unable to pay.
Denn die Stadt habe sage und schreibe Verbindlichkeiten von $80 Millionen für die Pensionen und Krankenkassen der öffentlichen Bediensteten und dies bei einem fünfmal kleineren Budget von nur rund 17 Millionen, sagt Flanders.
They have $80 million of unfunded pension and health benefit liabilities on a budget of roughly $17 million.
Damit die Stadt nicht Konkurs anmeldet, hat der Bundesstaat Rhode Island die 19.000 Einwohner von Central Falls unter Zwangsverwaltung gestellt. Denn würde Central Falls bankrott erklären, könnten viele Kommunen diesem Beispiel folgen. Das wiederum würde die normalerweise stabilen Märkte durcheinanderschütteln, auf denen die Kommunen Anleihen aufnehmen und die Zinsen auf Bonds und Obligationen steigen lassen.
If in fact it would signal that other cities and towns could take this course and thereby upset all of the capital markets for municipal bonds and other obligations.
Und obwohl der Bundesstaat Rhode Island gesetzlich nicht verpflichtet ist, die Schulden seiner Kommunen zu übernehmen, stünde er bei einem Bankrott unter massivem Druck, besteht doch eine fast symbiotische Verbindung zwischen dem Bundesstaat und seinen Gemeinden, weil Rhode Island zum Beispiel zur Hälfte die kommunalen Schulen finanziert. Deshalb will Rhode Island eine Bankrotterklärung von Central Falls mit allen Mitteln vermeiden. Aber wie? Im benachbarten Providence, der klammen Hauptstadt von Rhode Island zum Beispiel, hat der Bürgermeister alle Lehrer entlassen, um sie zu schlechteren Bedingungen wieder einzustellen. Robert Flanders hat in Central Falls solche Zitronen schon ausgepresst und von öffentlichen Bediensteten, ob aktiv oder schon in Rente, große Opfer verlangt. Aber das reicht nicht. Eine drastischere Möglichkeit wäre, dass ein Konkursrichter die Ansprüche der Angestellten auf ihre Pensionen streichen würde, sagt Flanders.
And the third way is for a bankruptcy judge to legally relieve the city of some or all of these obligations.
Das ist legal, weil es in Amerika keine gesetzlichen Vorschriften über den Finanzierungsgrad der zweiten Säule gibt. Pensionsfonds und staatlich bezahlte Krankenkassen für Rentner sind im Prinzip bloß ein Versprechen an die Angestellten des öffentlichen Dienstes, die auch weit weniger als private Angestellte in Pensionsfonds einzahlen.
So what happens in this municipality may well end up being as a precedent.
Central Falls, eine winzige Gemeinde nicht größer als 2,5 Quadratkilometer, könnte zu einem Präzedenzfall für ganz viele Kommunen werden. Denn viele kommunale Pensionsfonds sind durch die Wirtschaftskrise massiv unterfinanziert. All politics is local, lautet ein berühmtes amerikanisches Sprichwort. Die Politik ist immer lokal. Das gilt in Amerika in diesen Tagen ganz besonders, weil die Wirtschaftskrise die Kommunen besonders hart trifft. Es bleibt also nur noch, Bob Flanders viel Glück zu wünschen.
One should say good luck, because it's a big task, absolutely.
Ich kann's gebrauchen, antwortet Flanders.
Peter Vögeli. Und nun ein großer, beherzter Sprung ins Inland. Hier die linksliberalen Städte, dort das rechtskonservative Land. Dieses Bild dominierte die Analysen nach den letzten Urnengängen in der Schweiz. Entschieden werden Wahlen und Abstimmungen jedoch nicht an den Polen, sondern dazwischen, in den Agglomerationen. Ein Musterbeispiel dafür ist der Kanton Basel-Land. Dort finden am nächsten Sonntag kantonale Wahlen statt, die ersten im Superwahljahr 2011 und für die Parteien deshalb ein wichtiger Testlauf. Beat Giger.
Basel-Land, eine Schweiz im Kleinformat, zumindest was den Stadtlandgraben betrifft. Dieser zieht sich im Baselbiet quer durch den Kanton. Die bevölkerungsstarken Gemeinden im unteren Kantonsteil bilden fast so etwas wie die Außenquartiere der Stadt Basel. Die Dörfer auf den Jurahöhen im Oberbaselbiet und Laufental sind hingegen sehr ländlich geprägt. Passend dazu das Stimmverhalten. Das Unterbaselbiet votiert weltoffen und überstimmt damit in der Regel den oberen, konservativeren Kantonsteil. Anders vor ein paar Wochen. Für einmal standen die Oberbaselbieter auf der Siegerseite. Ihr wuchtiges Nein führte dazu, dass seine Vorlage für höhere Beiträge an das Theater in der Stadt an der Urne Schiffbruch erlitt. Seither ist die Harmonie im Halbkanton gestört. Der interkantonale Finanzausgleich, also die Solidarität zwischen den Gemeinden im unteren und oberen Kantonsteil, wird plötzlich in Frage gestellt. Der Gemeindepräsident der bevölkerungsstärksten Baselbieter Gemeinde Rainach, der Sozialdemokrat Urs Hintermann, rüttelte gar an einem Tabu.
Der Kanton Basel, beide Basel, wäre es richtig, oder der Kanton Nordwestschweiz. Und wenn das halt unrealistisch ist, weil man das im oberen Baselbiet nicht will, dann denke ich, ist halt die zweitbeste Lösung sicher die, dass man mal darüber nachdenkt, ist dann halt vielleicht die Kantonsgrenze am falschen Ort.
Mit anderen Worten, Hintermann dachte laut darüber nach, das Unterbaselbiet dem benachbarten Stadtkanton zuzuschlagen und vom Oberbaselbiet zu trennen. Er reagierte damit auch auf die wachsende Diskrepanz zwischen den politischen Grenzen einerseits und der Lebensrealität der Menschen andererseits. Viele Unterbaselbieter verbindet weit mehr mit der Stadt als mit dem Land. Sie arbeiten nicht nur in Basel, sie verbringen auch einen großen Teil ihrer Freizeit dort, vom Kino bis zum Fußballmatch. Trotzdem, im laufenden Wahlkampf spielt die Diskussion um die Baselbieter Identität kaum eine Rolle. Der Baselbieter SVP-Nationalrat Christian Miersch hält das Ganze gar für eine Phantomdebatte.
Die Medien haben natürlich jetzt Freude, das hochzuspielen und uns auseinanderdividieren, aber der Graben ist nicht so tief, dass wenn man dort reingeht, dass irgendetwas passieren würde.
Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen dem Unter- und dem Oberbaselbiet seit jeher spannungsgeladen. Neu ist jedoch die schrillere und schärfere Tonalität in der Debatte. Gerade bei Mischs Partei, der SVP, die bereits vor Jahren auf Zürcher Kurs umschwenkte, spielen solche Auseinandersetzungen jedoch kaum eine Rolle. Sie punktet weniger mit lokalen Themen, sondern mit nationalen Slogans, Stichwort EU-Beitritt. Früher fast ausschließlich im Oberbaselbiet verankert, avancierte die SVP in den letzten Jahren deshalb auch im urbanen Gürtel rund um die Stadt zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft. Sie löst damit die FDP ab, die nicht nur im Bund, sondern auch im Baselbiet jahrzehntelang die staatstragende Partei war. Die Freisinnigen lieferten sich in den letzten Wochen offene Richtungskämpfe, wobei vor allem liberale Parteimitglieder aus dem unteren Kantonsteil den zunehmend strammen Rechtskurs der Parteiführung offen kritisierten. Der Wandel der FDP steht symbolisch für die politische Entwicklung des ganzen Kantons. Das Baselbiet ist in den letzten Jahren konservativer geworden. Die Rolle des Pionierkantons, besonders in der Umweltpolitik, ging verloren. Reformfreudige Politiker, wie etwa der langjährige Ständerat René Rinoff, sind von der Politbühne abgetreten. Von dieser Zerreißprobe müsste eigentlich die Linke profitieren. Aber auch ihr mangelt es an profilierten Köpfen. Zudem führt die SP, aus Angst vor allfälligen Retourkutschen, einen sehr defensiven Wahlkampf. Sie muss bei den kommenden Wahlen deshalb fürchten, ihre Position als wählerstärkste Partei in Baselbiet an die SVP abzugeben.
Beat Giger berichtete. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.